Ja, wenn wir so zusammen sind und heute in Gottes Wort reinzugucken, dann geht es wirklich darum, dass unser Herzen, unser Leben ausgerichtet wird auf die Person unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wenn wir in der ersten Stunde auf den Herrn Jesus gesehen haben und gesehen haben, dass er wirklich ein vollkommenes Werk auf Golgatha getan hat, dass er für unsere Schuld und Sünde gestorben ist und damit vor Gott wirklich alles in Ordnung gebracht hat, was in Ordnung zu bringen ist, geht es uns, denke ich, in unserem Alltag, unserem Wandel so, dass wir merken, dass die alte Natur, unser altes Leben uns noch sehr zu schaffen macht. Für mich ist das beste Beispiel, wo ich es am meisten greifbar machen kann, wenn ich daran denke, wie Gott mit aller Macht und mit all seiner Stärke das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten sein Volk herausgerissen und geführt hat in die Wüste. Und man merkt, in diesen 40 Jahre Wüste drängen die Gedanken und das Herz des Volkes zurück nach Ägypten, obwohl sie dort in Knechtschaft waren, obwohl sie gestöhnt hatten und geschrien hatten in der Zeit zu Gott, dachten sie, was ihnen jetzt fehlt an Lauch, an Minze, an irgendwelchen Vorzügen. Geht uns das manchmal vielleicht auch so, dass uns Dinge ziehen? Und ich denke, und ich möchte heute abschließen mit einem Buch, was ich mit euch begonnen habe zu lesen. Und es geht mir um den 2. Korintherbrief. Und der Apostel Paulus tut ganz zum Schluss in dem Brief nochmal einen Punkt irgendwie ansprechen bei den Korinthern, wo er einfach sein ganzes Herz da hineinlegt. Und wo er wirklich seinem Namen gerecht wird, dass er sich ganz klein macht und möchte, dass die Korinther ja groß gemacht werden, dass sie an die Hand genommen werden, dass sie erbaut werden und dass ihnen geholfen wird. Und der Apostel Paulus nimmt sich so zurück, um wirklich eine Tür aufzumachen für das, was er im Auftrag und der Vollmacht Gottes den Korinthern noch zum Schluss dieses Briefes zu sagen hat. Er hat in dem 2. Korintherbrief viel davon vorgestellt, von der Schönheit des Herrn Jesus, dass im Anschauen seiner Person wir verändert werden, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Aber manchmal, und das kenne ich aus meinem Leben, gibt es Dinge, die wir verschleppen oder die wir im Verborgenen halten, und es deshalb irgendwie ausgebremst ist in unserem Leben. Der Apostel Paulus, der spricht, glaube ich, hier ganz am Ende so einen Punkt an. Und wir merken, dass der Apostel Paulus, dem ist heute, glaube ich, nichts vergleichbar, eine Vollmacht hat und sagt, ich sage und ich bin noch nicht zu euch gekommen. Das erwähnt er mehrfach, aber ich werde zu euch kommen. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, bevor ich komme, bringt doch die Sachen in Ordnung, regelt das vor Gott. Bringt das doch in das Licht Gottes und klärt die Dinge in eurem Leben. Denn wenn ich komme, dann wird jede Sache, ich sage das mal mit meinen Worten, ins Licht gestellt. Wir wissen, dass wenn der Jesus kommt, und er kann heute wiederkommen, alles, was ich rumschleppe in meinem Herzen, in meinem Leben, was nicht geordnet ist, dann vor dem Richterstuhl Christi in sein Licht gestellt werden wird. Und dann wird alles offenbar werden. Aber alles, was ich hier schon geordnet habe, das ist geordnet bis in der Ewigkeit. Alles, was jetzt ans Licht gekommen ist, meines Herzens, meines Lebens, wird in der Ewigkeit nie wieder angetastet. Das ist geregelt. Und der Jesus, der möchte, dass mein Leben und dein Leben heute schon ihm ähnlicher wird, näher reingezogen wird in die Gemeinschaft mit ihm. Und ich glaube, dieses Anliegen, dass, wenn wir hineinschauen jetzt so in die Verse, werden wir vielleicht ein Stück verspüren und um welche zentralen Punkte es meines Herzens und deines Herzens auch geht. Ich möchte einfach anfangen aus 2. Korinther 12. Und ich möchte einfach mal ab Vers 14 lesen bis zum Ende des Buches. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Ich will aber sehr gerne alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also noch mehr liebe, werde ich dann weniger geliebt oder weniger wiedergeliebt? Doch es sei, ich habe euch nicht belastet, weil ich auch schlau bin, habe ich euch mit List gefangen, habe ich euch etwa durch einen von denen übervorteilt, die ich zu euch gesandt habe. Ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußspuren? Seit langem seid ihr der Meinung, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden vor Gott in Christus. Alles aber, Geliebte, zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will, und dass ich von euch als solche erfunden werde, wie ihr nicht wollt. Dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleugnung, übles Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnung da sind, dass wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigt und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben, über ihre Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend, denen, die vorher gesündigt haben, und allen übrigen, dass, wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben, aus Gottes Kraft euch gegenüber. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Ich hoffe jedoch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Nicht damit wir bewehrt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut. Wir aber wie Unbewehrte sind. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Deswegen schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss, nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich möchte auf die ersten Verse nicht so besonders eingehen, weil mir es irgendwie auf dem Herzen zu schauen, auf welchen Punkt der Apostel Paulus hier zum Schluss noch ansprechen muss. Und ich denke, wir merken was, wie klein sich der Apostel Paulus macht, wie er möchte, dass wirklich, und ich denke, dass diese Verse von zwei Worten eingerahmt sind. Einmal die Erbauung. Wenn man was baut oder erbaut oder aufbaut, geht das eigentlich immer so Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, ich habe manches in meinem Leben so angepackt, versucht aufzubauen. Und das geht nur, wenn man wirklich so einen Plan hat und Schritt für Schritt. Und das geht nicht immer schnell. In anderen Punkten im Gotteswort geht es darum, und ich denke, es meint das Gleiche, ums Wachstum. Gott hat uns sein Leben gegeben. Und das Leben hat er uns hineingegeben, ja, in unseren alten Körper, in unsere alte Natur hinein. Und das darf und soll wachsen. Und das geht nicht wie ein Schalter umgeschaltet. Das muss Stück für Stück genährt werden. Und das Mühen des Apostel Paulus ist die Erbauung der Geschwister. Und das andere von diesem Eingerahmtsein, denke ich, wenn man am Schluss liest, er möchte, dass die zur Vervollkommnung werden. Und das zeigt für mich zwei Sachen aus. Es ist ein Prozess, der, denke ich, hier auf der Erde nicht abgeschlossen werden kann, aber der immer weitergeben kann. Näher an das heranzukommen, an das Bild hinein zu versetzt zu werden mit unserem Leben, wie unser Herr ist. Ihm ähnlicher zu werden, vollkommen zu werden, Dinge loszulassen, die nicht dazu beitragen und auch darin vorwärts zu kommen. Also das Anliegen des Apostel Paulus in dem, was er schreibt, ist nicht irgendwas kaputt zu machen, irgendwas zu zerstören oder irgendwelche Schuldzuweisungen, sondern er möchte, dass die Korinther erbaut werden, dass Wachstum stattfindet, dass es weitergeht. Und das geht immer nur Schritt für Schritt, Stück für Stück. Aber da an die Hand genommen zu sein, da drin vorwärts zu gehen, das schafft was, was wir am Ende gelesen haben. Übrigens, Brüder, freut euch. Der Jesus ist dann auf deiner Seite. Er möchte mit dir diesen Weg gehen, auch in deinem Leben. Und es fällt mir und dir wahrscheinlich oft schwer. Ich merke, wie wir in der ersten Stunde, wer da war, das gesehen hat, der Jesus hat vollkommen alles gut gemacht. Und wenn ich in mein Leben hineingucke, dann merke ich so viele Schritte, die noch zu gehen sind und die noch nicht vollkommen gut sind. Der Apostel Paulus, der fängt an, und ich möchte Vers 20 nochmal lesen, denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will, und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt. Dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchtelei, Verleugnung, üble Nachrede, Aufgeblasenheit, Unordnung da sind. Dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigt und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt haben und nicht Buße getan haben, über die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Es ist eine Aufzählung, ich möchte gar nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Aber jeder Punkt dieser Aufzählung, dass der Apostel Paulus hier anführt und er schließt in dieser Aufzählung irgendwie seine Befürchtung, ich weiß es gar nicht anders auszudrücken, rein, dass wenn er kommt, dass er viele da drin finden wird, dass vielleicht Streit ist. Und jede dieser Punkte, die er aufgezählt hat, hat etwas damit zu tun, mit der Beziehung, die wir untereinander haben. Und es geht um eine Gemeinde, um wiedergeborene Menschen in Korinth, in denen Dinge sind, die eigentlich Gott nicht möchte, dass sie zu finden sind. Ich habe gedacht, zu Streit gehören immer zwei. Es kann sich einer nicht streiten, wenn der andere sich überhaupt nicht drauf einlässt. Zum Streit gehören immer zwei. Aber alle anderen Sachen sind Dinge, die in einer Beziehung vielleicht auch einer einzeln in seinem Herzen tragen kann, die ihn beschäftigen, die ihm zu schaffen machen, die einfach Beziehungen kaputt macht. Und wir haben am Mittwoch in einer schönen Weise gestartet im ersten Johannesbrief, und da geht es auch darum, dass es dem Johannes ein Anliegen ist, und wir haben das irgendwie vor unser Herzen, unsere Augen gestellt bekommen, dass der Johannes versucht, den Herrn Jesus groß zu machen und vor die Augen zu stellen und von ihm zu verkündigen, den er erlebt hat, weil durch die Verkündigung des Herrn Jesus Gemeinschaft möglich ist. Der Ralf hat uns das vorgestellt, dass wenn die Verbindung zu Gott in Ordnung ist, in der Ebene zu Gott in Ordnung gebracht ist, dann kann dadurch auch die Ebene des Untereinanders und Miteinanders geordnet werden. Ohne eine geordnete Verbindung zu Gott ist kein Miteinander möglich. Ohne diese Dinge, die wir gelesen haben, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleugnung, üble Nachrede, Aufgeblasenheit und Unordnung. Als normales Denken würde ich sagen, ich müsste die Dinge anpacken und die wenden. Gott tut das gar nicht. Gott hat eine Art und Weise, die Dinge anzusprechen, die dort hier stehen zu lassen. Aber die Ursache und die Wurzel ist eine ganz andere. Und das habe ich gerade versucht schon so zu sagen. Wenn meine Verbindung zu Gott nicht in Ordnung ist, kann ich den anderen gar nicht in Liebe tragen. Und der Apostel Paulus macht das deutlich. Da waren etliche, und wir lesen das durch den zweiten Brief immer wieder, die gegen ihn standen. Und was macht der Apostel Paulus? Er begegnet in Liebe. Er kommt mit Barmherzigkeit. Er kommt, sich drunter zu stellen. Er trägt etwas von dem Wesen unseres Herrn und Heilands in sich, der, als wir noch Feinde waren, in Liebe, in Erbarmung sein Leben für dich und mich gelassen hat. Ein Stück weit von diesem Wesen, finde ich, erkennen wir im Lesen dieses Briefes an dem Apostel Paulus. Die Ursache, dass die Dinge da sind, ist, dass der Apostel Paulus sagt, und er sagt das in einer Weise, dass Gott ihn demütigt, weil er eine Verantwortung trägt für die Korinther, dass er selber gedemütigt wird, wenn die Korinther nicht einlenken, umkehren und Buße tun. Buße heißt wirklich so eine Umkehr, eine ganz andere Richtung einschlagen. Ich habe in meinem Leben oft festgestellt, dass ich versucht habe, über viele Jahre oft mit dem gleichen Weg, mit den gleichen Möglichkeiten, das richtige Ziel zu erreichen. Ich merke, ich komme gar nicht dahin. Und Umkehr heißt, in Gottes Wege reinzugeraten, Gott machen zu lassen, Gott an die Stelle zu setzen, wo ich vorher gewirkt habe. Umkehr. Und das werden wir am Ende dieses Briefes nochmal lesen, dass mein Leben, mein Denken, mein Wollen ganz in Gottes Hand gerät. Und dann werden Dinge angesprochen, von denen umgekehrt werden müssten, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben, also die nicht umgekehrt sind, über ihre Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Und hier merken wir, dass Gott einen Bereich in dem Leben von uns anspricht, über den wir oft gar nicht reden. Und ich habe den Eindruck, wenn wir darüber reden, reden wir anders darüber, wie Gottes Wort darüber redet. Wir haben oft andere Worte, wie Gottes Wort dazu findet. Und mir macht das manchmal zu schaffen, weil Gott gewisse Bereiche, in die er uns gestellt hat, in einer so feinfühligen Art und in so einer bedeckten Art, auch wie wir hier die Worte findet, anspricht, dass nichts von dem, wie Gott Dinge anspricht, schamlos werden. Dass sie in eine Sache reingepackt sind, die göttlich ist. Und selbst wenn so Dinge auch im Alten Testament, selbst von Männern Gottes, wenn die in Dinge hineinfallen, auch die hier angesprochen sind, dass Gott zwar die Tatsache hinstellt, aber immer auf eine Art und Weise, dass da nichts dran zu finden ist, was unrein wäre in der Art, wie darüber ausgedrückt ist. Gott hat eine Art, Dinge auszudrücken, die mir und vielleicht auch dir nicht entsprechen. Gott kann Dinge ansprechen, die zentral wichtig sind und sie doch in einem Schutzraum lassen und trotzdem die Möglichkeit aufzuzeigen, darin zurechtzukommen. Das ist für mich so faszinierend und ich möchte einfach auch nicht irgendwie, was ich gerne mache, ich habe mir im Vorfeld auch immer wieder auch die griechischen Bedeutungen von diesen Worten, ich möchte diese einfachen Worte benutzen, die auch hier benutzt worden sind. Und wir merken, dass alle drei Begriffe, die genannt sind, einer ganz zentral und die zwei anderen vielleicht am Rande, etwas mit unserer Menschsein und mit unserer Geschlechtlichkeit zu tun hat. Und ich möchte das mal so ausdrücken, die Bibel drückt das vielleicht ein bisschen anders aus, aber vom Verständnis her, was mit unseren zentralen Trieben zu tun hat. Und zwar, denke ich, zwei zentrale Triebe, die uns ausmachen, das ist unser Überlebenstrieb und unser Geschlechtstrieb als Mann oder als Frau. Und wir merken, dass die in die Ordnung Gottes hinein sollen. Und dass Gott durch sein Wort und durch den Apostel Paulus das hier anspricht. Ich glaube, Unreinheit und Ausschweifung kann auch in den Überlebenstrieb meiner alten Natur hineingedeutet werden. Das kann viele Dinge meines Herzens und Lebens ausmachen, wo ich drin mich verlieren kann und wo ich abweichen kann von der Gegenwart Gottes und das in die Gemeinschaft mit ihm genommen zu sein. Aber die Ursache dafür, dass der Umgang untereinander schwierig ist, ist doch, dass das eigene Ich eine Stelle eingenommen hat in diesen zwei Bereichen oder in einen dieser beiden Bereiche und ich nicht geordnet bin da vor meinem Herrn und Heiland. Und wir merken diesen Widerstand, der durch die ganzen Brief hier dem Apostel Paulus von manchen der Geschwister entgegengebracht ist. Wie kommt das wieder aufeinander? Wie kommt das aufeinander? Und die Bibel, ich möchte einfach einen Vers noch dazu lesen, um einfach aus Gottes Wort einfach die Worte zu hören, die Gottes Wort dazu sagt. Aus Galater 5 möchte ich lesen. Und da geht es um das, was Gott uns eigentlich schenkt durch sein neues Leben. Was Gott hineinlegt, wenn ich Leben aus ihm habe, wenn ich Kind Gottes bin. Und da wird was von der Frucht, die von Gottes Seite her kommt, uns beschrieben. Galater 5, Abvers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so soll uns So lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. In der Mitte dessen steht hier, glaube ich, ein Schlüssel. Und zwar werden die Triebe hier als Leidenschaften und Begierden beschreiben. Aber hier steht, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, das gehört nicht mehr mir. Das, wo ich so ein Recht drauf habe, wo ich meine, ich dürfte darin selbstbestimmt leben, gehört in die Hand dessen, der für mich gestorben ist und gehört ans Kreuz und in seine Hand. Und das ist ein Kampf, der im tiefsten Inneren meines Herzens stattfindet und im tiefsten Inneren deines Herzens stattfindet. Und in diesem Kampf gibt es nur einen, der Sieger ist. Ich bin nicht stärker wie meine Triebe. Aber mein Herr, der in mir wohnt, ist stärker wie die. Und der Ausweg daraus, den der Apostel Paulus aufzeigt, ist genau dieser. Der legt die Hand nicht drauf und sagt, ihr müsst, das müsst, sondern er legt was in deiner und in meiner Herzensverantwortung. Er sagt, wenn du merkst, hier ist was und das Gotteswort redet und hier gibt's eine Sache, die dich nicht loslässt. Und das ist, und ich kenne das aus meinem Leben, oft falsch gerichtet, dass das irgendwie in meinem Herzen und Gedanken irgendwie vielleicht gegen Menschen oder gegen Umstände gerichtet ist. Aber in Wirklichkeit ist in meinem Herzen eine Schieflage. Und Gott möchte die Sache in einer Art und Weise ordnen, dass er sagt, und der Apostel Paulus sagt das im Vers 5 des 13. Kapitels, prüft euch, also es wird in deine Verantwortung gelegt, du sollst dein Herz prüfen. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, und dann steht er noch, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Weißt du, zu prüfen, ohne zu wissen, dass der Jesus in mir ist, würde mich verzweifeln lassen über mich und über mein Leben und über meine Person. Aber mich zu prüfen, mich ins Licht Gottes zu stellen und zu jedem Bereich und zu jedem Gedanken meines Lebens das Licht Gottes ranzulassen, und ja zu sagen, wenn Gottes Wort mich verurteilt, zu sagen, ja Herr, du hast recht und ich liege im Unrecht, weiß ich trotzdem, der Herr Jesus wohnt in mir. Und der Jesus möchte mich erbauen und nicht zerstören. Der Jesus möchte mich vervollkommen. Und diese Eigenverantwortung nimmt Gott nicht raus. Die kann kein anderer übernehmen. Für dein Leben du und für mein Leben ich. Und ich bin in den Sachen kein Held. Und ich bin da kein großes Licht drin. Aber ich weiß um den, der mich immer wieder auch in diesen Punkten an die Hand nimmt und der den Sieg schafft, indem ich es einfach ihm übergebe. Und für mich ist das ein Geheimnis und das möchte ich einfach in den Vordergrund rücken. Vers 11, Kapitel 13. Im Übrigen, Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermuntern. Seid eines Sinnes, haltet Frieden. Es ist mir so bewusst geworden, dass die Lösung für die Not meines Herzens und meines Lebens darin besteht, dass ein anderer das tut, was ich nicht tun kann. Hier steht, lasst euch zurechtbringen, nicht bringt euch selber zurecht. Nicht macht und tut und strengt euch an und geht zum 100. Mal den gleichen Weg, auch wenn ihr schon 100 Mal hingefallen seid. Sondern geht und lasst die Dinge in die Hand dessen, der für dich gestorben ist und der alles getan hat, um auch die Dinge zu ordnen, auch die, die stärker sind wie du und die Teil deines Lebens sind. Und ich bin nicht stärker wie mein Überlebenstrieb und ich bin auch nicht stärker wie meine Geschlechtlichkeit. Aber da ist jemand, der ist stärker. Und Gott möchte, dass die Dinge, die vielleicht auch in deinem Leben dir zu schaffen machen, in die Hand Gottes und die Hand deines und meines Herrn und Heilands geraten. Und dass er derjenige ist, der Vollmacht darüber bekommt, dass er wirklich darüber bestimmen und das Sagen hat. Das ist eine Sache, die kannst du nicht tun. Und wir merken das auch so, wie gerade dieser Bereich so deutlich ist und wie der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, wenn er über die Ehe schreibt und das Miteinander darin auch schreibt, im Kapitel 7 schon schreibt, dass wir das Bewusstsein bekommen, ich als Mann oder meine Frau als Frau, du als Frau oder Mann, du gehörst dir nicht selber. Du darfst nicht selber über dich verfügen. Meine Frau darf über mich als Mann, ich über meine Frau, wir haben gegenseitig und miteinander, sind wir einer Verantwortung, Gott unterstellt zu sein. Und dass er als Haupt über allem steht. Und wir merken, das sind Bereiche, wenn wirklich Gott mein Leben da ganz in die Hand bekommt. Und wenn Gott anfängt, auch dein Leben ganz in die Hand zu bekommen, dann hat er mich ganz. Und dann gehöre ich ihm ganz. Und ich merke und denke, dass auch der Widersacher da auf dem Plan ist, das in einer Art und Weise irgendwie anzusprechen, in einer Art und Weise irgendwie auf eine andere Ebene zu ziehen, um das Wirken der Kraft Gottes zu schmälern, die dir zur Hilfe gestellt ist. Es ist wirklich Gottes Kraft da, nicht nur später einmal zu richten, sondern Gottes Kraft ist jetzt schon da, dich an die Hand zu nehmen und auch in dem Punkt, wo du kämpfst, in deinem Herzen, in deinem Leben, dir Hilfe zu bieten und dich darin aufzubauen und wachsen zu lassen und dich zu vervollkommnen, dich mehr und mehr in sein Bild hineinzusetzen. Gottes Kraft ist verborgen in der Person und in dem Namen des Herrn Jesus und in dem, was er auf Golgatha getan hat. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun und wir müssen und dürfen und können näher an das Herz des Siegers rücken. Und das ist das Mühen, denke ich, des Wortes Gottes, uns näher auch in den Kämpfen hineinzuziehen an seine Person. Und weißt du, jede Prüfung meines Lebens und jedes Scheitern im Umgang vielleicht auch mit dir, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit meiner Frau, ist über Jahre, setzt mich zumindest im zweiten Blick und ich merke, hier stimmt etwas nicht in der Beziehung zwischen mir und meinem Gott. Ich habe etwas verachtet oder mit Füßen getrieben, mit welcher Liebe mein Gott mir entgegentritt. Und jetzt trete ich denen, die mit Füßen, die Gott in meine Verantwortung gesetzt hat. Ich habe eine Verantwortung für meine Kinder und ich habe eine Verantwortung mit meiner Frau. Und jede Disharmonie und jede Sache, die aus meinem Herzen hervortritt, die merke ich und da weine ich drüber, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und ich nicht nah dran bin an der Liebe dessen, der mich geliebt hat, bedingungslos. Und der sich bedingungslos für mich hingegeben hat und sein Leben für mich eingesetzt hat. Das macht mich nicht zum vollkommenen Menschen, aber das bringt mich immer wieder zurecht. Und das rückt mich immer wieder dahin, dass ich auch morgens hier, und das ist ja auch ein Punkt, wo der Jesus möchte von uns, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, möchte Gott haben, dass wir, bevor wir hier zusammenkommen und diese Gemeinschaft pflegen, dass wir uns prüfen, dass wir uns in sein Licht stellen und dann nicht zu Hause bleiben, weil alles schief ist, sondern dass wir die Dinge göttlich regeln, dass wir die wieder in göttliche Bahnen bringen und uns darunter beugen und demütigen und kommen und diese Gemeinschaft pflegen. Mir ist auch gestern nochmal irgendwie, gestern Abend, wir waren draußen gewesen, hatten noch was auch irgendwie gemacht und auch gebaut, und das habe ich hier in Deutschland lange nicht mehr gesehen. In Barsbek geht mir das dann manchmal abends, dann kommen riesengroße Schwärme Stare und man denkt, boah, so viele Vögel auf einem Haufen. Gestern waren es kleine Vögel, ich weiß gar nicht, was das für Vögel waren. Es war ein Riesenschwarm, das hörte gar nicht auf. Und irgendwann merkte man, der war zwar riesengroß, aber der drehte auch im Kreis über uns. Ja, ein Riesenschwarm Vögel kam zusammen, hatte Gemeinschaft. Und mir geht das jedes Jahr so, die letzten Woche konnten wir die Zugvögel bewundern, wie die wirklich zusammen irgendwie gen Süden flogen, irgendwie Gott hat das da hineingelegt. Ja, Gott führt die zusammen, jeder von seinem Pärchen für Pärchen kommen zusammen, und ich denke und habe gedacht, das geschieht zu Gottes Ehre. Und ich habe gedacht, auch beim drüber nachdenken über die Verse, jeder kommt sozusagen von seinem Zuhause. Wir sind so verschieden. Wir haben vielleicht miteinander fast gar nichts gemein. Aber wir kommen zusammen, weil einer uns zieht, weil eine Sache uns treibt. Und das ist die Liebe des Herrn Jesus. Das ist die Kraft und das ist seine Person. Die führt uns hier zusammen, zu seiner Ehre. Und ich fand das nochmal so wunderbar, wenn ich dann zum Himmel gucke. Und ich habe immer eine Sehnsucht, wenn ich die Zugvögel sehe. Ich war zweimal, durfte zweimal in Afrika sein. Das ist so eine Sehnsucht, die dann irgendwie aufkommt. Irgendwie das, was man dort erlebt und gesehen hat. Irgendwie, und die fliegen jetzt dahin. Ne? Und ich bin hier. Ja, aber ich möchte damit, und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keine Beispiele zu nehmen, gerade zu diesem Thema nicht. Ich wollte die Sachen in der Schlichtheit und auch in der Art der Worte lassen, die Gott dafür findet. Ich möchte nichts von Dingen, die Gott bedeckt hat und die doch so ernst sind und uns so ausmachen, auch als Menschen, auf der einen Seite in den Rahmen setzen und doch einfach auch diesen Wunsch für mein Leben, ich möchte mich zurechtbringen lassen von Gott. Und ich möchte das, diesen Wunsch auch haben für dich. Lass dich in den Dingen, die Gott zu dir redet, lass dich darin zurechtbringen. Er ist das, derjenige, der es in die Hand nehmen möchte. Und er ist derjenige, der eine vollkommene Gemeinschaft auch im Miteinander haben möchte, wie diese Vögel, die aus so unterschiedlichen Nestern zusammenkommen. Und dieses am Abendhimmel gestern für mich, dieses wunderbare Bild, diese gemeinsame Flugbahn zu haben, gemeinsam um die gleiche Sache zu kreisen. Ich wünschte, das würde uns ausmachen. Ich wünschte, das würde deinen Mund und dein Herz zur Ehre Gottes öffnen, zur Freude Gottes, zur... Er hat alles getan, er hat alles hineingelegt und er möchte dich heute Morgen an die Hand nehmen, dass ich und du gemeinschaftlich seinem Ziel näher kommen. Lassen wir es einfach dabei, auch mit Gottes Wort heute Morgen. Vielleicht können wir die Zeit nutzen, irgendwie miteinander vielleicht auch ins Gebet zu kommen. Ich denke, manchmal ist es besser, auch weniger Worte zu haben, dass wir wirklich Zeit haben, über diese einfachen Worte, die Gott für so wichtige Themen unseres Lebens benutzt, wirklich wirken zu lassen, weil Gottes Kraft dahinter steckt, weil Gottes Möglichkeit dahinter steckt, auch für mich an sein Ziel zu kommen und für dich. Das ist so viel, was Gott dadurch gegeben hat.